HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Eine Welt ohne Kunststoffe. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen.
Schätzungsweise 600 Kilo Plastikmüll verursacht allein jeder Deutsche pro Jahr.
Wir haben eigentlich in allen Sorten von Kosmetika Mikroplastik gefunden. Das ist Zahnpasta, Duschgels, Shampoos.
Plastikteilchen kleiner 5 mm sind eigentlich überall zu finden. An unseren Stränden, in Wasserproben, in Sedimentproben.
Du bist vielleicht ganz schön.
Wir haben festgestellt, dass sowohl die Muscheln als auch die Kiemen-Ringelwürmer Mikroplastik aufnehmen. Sie essen es.
It's in the air, it's in our oceans, it's in our food and also in our bodies.
Plastik in der Luft, Plastik in den Ozeanen, in der Nahrung und auch in unseren Körpern.
Nun haben Wissenschaftler erstmals Mikroplastik in menschlichem Stuhl nachgewiesen.
Es ist mittlerweile dermaßen viel Mikroplastik im weltweiten Umweltumlauf, dass es ja schon sehr vielen Tierarten Probleme bereitet. Und warum soll dieser Kelch dann an uns Menschen vorbeigehen?
Nun ist es also wissenschaftlich belegt, Plastik umgibt uns nicht nur alltäglich, es ist auch in uns. Mikroplastik bringt nicht nur Tiere um, unser Müll hat es in winziger Kugelform auch in unseren eigenen Körper geschafft. Was er da tut, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass wir ohne Plastik nicht leben können, sagt zumindest die Industrie. Tatsächlich wäre es wohl sehr schwierig, auf Kunststoffe ganz zu verzichten. Aber dass man sie nicht nur zum einmaligen Gebrauch herstellen sollte, das leuchtet irgendwie ein, zumindest den Abgeordneten im Europaparlament, die Wegwerfplastik jetzt in Europa verbieten wollen. Das verhindert aber nicht, oder noch lange nicht, dass Mikroplastik aus zerfallendem Müll, aus Plastikflaschen, aus dem Abrieb von Reifen, aus Kosmetik und Shampoos, aber auch aus Biokompost und vielen anderen Produkten immer weiter in die Umwelt gelangt. Und am Ende in unsere Lebensmittel und in uns selbst. Und dann? Tja, das, wie gesagt, wissen wir noch nicht. Aber wir können ja mal anfangen zu forschen, bis wir dann in 20 Jahren vielleicht wissen, warum wir es vor 50 Jahren vielleicht besser verboten hätten. Das Plastik in uns, Neues aus der Kunststoffwelt, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Dass große Plastikteile Tiere umbringen, die sich zumal im Meer darin verfangen oder sie verschlucken, das wissen wir. Dass Plastik, gelangt es dorthin, von den Wellen langsam zerrieben wird und zu immer kleineren Teilchen wird, zu Mikroplastik, das ist bekannt. Dass es längst in unserer Nahrung angekommen ist auch. Jetzt ist es zum ersten Mal im Menschen selbst nachgewiesen worden, genauer in seinen Hinterlassenschaften im Kot, bei uns Menschen vornehmer Stuhlgang genannt.
Dass man Mikroplastik im menschlichen Körper findet, war wenig überraschend. Eher eine Frage der Zeit und der richtigen wissenschaftlichen Technik. Und die haben nun Forscher des österreichischen Bundesumweltamtes und der Medizinischen Universität Wien entwickelt.
Was haben die Forscher gemacht?
Die Forscher haben ein physikalisches Analyseverfahren perfektioniert, mit dem man kleinste Mengen chemischer Stoffe bestimmen kann. Diese sogenannte Infrarotspektrographie funktioniert deshalb nun auch mit den gängigsten Kunststoffen. Weil die Technik noch so neu ist, hat man sie zunächst nur im Rahmen einer Pilotstudie an 8 Männern und Frauen ausprobiert. Sie kamen aus verschiedenen Ländern Europas und Asiens und waren 33 bis 65 Jahre alt. Eine Woche lang aßen sie völlig normal, führten aber ein Ernährungstagebuch und gaben am Ende eine Stuhlprobe ab. Mikroplastikpartikel fanden sich in allen Stuhlproben, im Durchschnitt 20 Teilchen pro 10 Gramm Stuhl von 9 verschiedenen Kunststoffarten. Am häufigsten waren Polypropylen und PET.
Woher kommt das Mikroplastik im Stuhl?
Mikroplastik gelangt aus verschiedenen Quellen in den Magen-Darm-Trakt. Schon beim Aufdrehen einer PET-Getränkeflasche reiben sich kleinste Plastikpartikel ab und gelangen in die Flüssigkeit, die man anschließend trinkt. Wir nehmen Mikroplastik beim Essen auf, etwa mit Meersalz, Kaugummi oder wenn wir Muscheln verzehren. Die Muscheln verwechseln Mikroplastik mit Nahrung, filtern es aus dem Meerwasser und weil es unverdaulich ist, bleibt es in ihnen hängen. Jeder 5. Hering und jede 5. Sprotte der Ostsee haben Mikroplastik im Magen. Das zeigte eine Studie der Technischen Universität Dänemarks und des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung. Mikroplastik findet sich aber auch in Zahnpasta, Lippenstiften etc. pp. Und dort wird es bewusst hinzugefügt, etwa als Binde-, Füll- oder Schleifmittel.
Ist das Mikroplastik gefährlich für die Menschen?
Man weiß wenig darüber, welche Auswirkungen verzehrtes Mikroplastik auf die menschliche Gesundheit hat. Entsprechend kursieren unterschiedliche Hypothesen. Manche Forscher sagen, bislang sei weder nachgewiesen, dass es gesundheitliche Beeinträchtigungen gäbe, noch dass es dazu kommen könne. Mikroplastik im Stuhl sei sogar ein positives Zeichen dafür, dass der Körper das Plastik selbst entsorge. Andere Forscher fürchten, dass nicht alles Plastik den Körper wieder verlässt. Bei Tieren gäbe es Anzeichen dafür, dass Mikroplastik ins Fettgewebe, ins Blut, die Lymphe, die Leber oder Plazenten gelangen kann. Zudem gäbe es Hinweise, dass Mikroplastik im Magen-Darm-Trakt Entzündungen begünstigt und die Aufnahme von Schadstoffen.
Was ist nun zu tun?
Aus wissenschaftlicher Sicht sind weitere Studien mit noch mehr Menschen nötig, so dass die Ergebnisse aus Österreich bestätigt oder verfeinert werden können. Außerdem sind noch viele Fragen offen, etwa gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ernährungsverhalten und einer Belastung mit Mikroplastik? Bis alle Fragen gelöst sind, kann jeder Verbraucher aber für sich daran arbeiten, bewusst auf Plastik zu verzichten.
Die österreichische Studie zu Mikroplastik im Menschen in uns selbst, erklärt von Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion. Rüdiger Baunemann, Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland, das ist der Industrieverband der Kunststofferzeuger. Guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Vielleicht sollten wir nicht so lange warten, bis uns die Wissenschaft am Ende doch nachweist, dass das Plastik in unserer Nahrung und in unseren Körpern schädlich ist. Was heißt, wir sollten dafür sorgen, dass es aus der Umwelt verschwindet oder gar nicht erst, noch besser, dorthin gelangt. Sie sind der Sprecher der Industrie, die Kunststoff erzeugt. Haben Sie ein Rezept dafür, wie dieser Kunststoff aufhört, ein Umweltproblem zu sein?
Ein letztendlich funktionierendes Rezept bis ins Detail nicht, aber natürlich eine klare Strategie, wie wir vorgehen wollen. Auch die Kunststoffindustrie möchte nicht, dass Kunststoffpartikel in der Umwelt oder letztendlich auch in unserem Körper auftauchen. Das sinnvollste Rezept, da wir auf Kunststoff nicht verzichten können, ist zu verhindern, dass es in die Umwelt kommt. Das sprich, da wir müssen sehen, dass wir vernünftige Sammelsysteme und Recycling-Systeme aufbauen, die verhindern, dass das unkontrolliert in der Umwelt endet.
Wir wissen, dass die riesigen Plastikstrudel in den Meeren hauptsächlich über die Flüsse dorthin gelangen. Wir wissen, dass es deutlich besser ist, den Plastikmüll erst gar nicht dorthin gelangen zu lassen, weil es sehr, sehr schwierig ist, bis unmöglich, ihn wieder aus dem Meer zu fischen. Also Wie verhindern wir konkret den Eintrag? Sie haben gesagt Recycling-Systeme, aber Recycling-Systeme funktionieren vielleicht nur in entwickelten Ländern.
Und das ist genau die Herausforderung, die wir auch mit unseren Erfahrungen vielleicht positiv beeinflussen können. In vielen Ländern, diese Flüsse liegen in Asien und in Afrika, gibt es überhaupt kein vernünftiges Abfallsystem, wie man Abfälle einsammeln kann. Da kann man, glaube ich, das ein oder andere lernen von dem, was wir in Europa schon erreicht haben. Und auf diesem Weg können wir verhindern, dass Abfälle in die Flüsse gelangen und über die Flüsse in die Meere. Das heißt also, der erste Schritt ist, wir wollen die Pipeline zumachen, bevor wir dann darüber nachdenken können, ob wir eventuell die Meere reinigen können.
Das heißt, die Welt soll von Europa lernen, wie man Plastik recycelt, aber wir können es auch noch nicht so ganz richtig, haben Sie ja vorhin schon gesagt.
Ja, wir haben unsere Hausaufgaben auch noch nicht alle gemacht. Wir haben sehr gute Beispiele, die funktionieren. Ich glaube, in Deutschland die PET-Flasche ist ein Musterbeispiel, wie Kunststoffrecycling funktionieren kann. Wir haben ein Pfand darauf, das sorgt dafür, dass eigentlich alle leeren Flaschen wieder zurückkommen. Wir haben Systeme, in denen wir aus diesen alten Flaschen wieder neue Flaschen machen können, in die wir sogar auch wieder Wasser oder Limonade abfüllen können. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel, von dem wir in andere Anwendungen hinein noch was lernen können. Das muss intensiviert werden. Und gleichzeitig müssen wir weitere Verfahren entwickeln, die beim Recycling helfen. Nicht alles kann ich wieder zu einem neuen Produkt machen. Es gibt Initiativen der Branche, dass wir die Kunststoffe wieder in ihre Bausteine zerlegen und das in den Chemiemärkten wieder zu einem neuen Kunststoff synthetisieren können.
Das heißt, wir haben am Ende kein Downcycling mehr, sondern wir haben ein echtes Recycling.
Das ist ein echtes Recycling. Das ist ja auch eine der Forderungen, die momentan auf dem Tisch liegen. Kreislaufführung als Stichwort. Und ich glaube, über diese Technologien einmal an der Flasche, wieder zur Flasche, aber auch über die Bausteine zurück. Das sind gute Beispiele, wie sowas funktionieren kann.
Das heißt, diese aus verschiedenen Polymeren zusammengesetzten Plastikteile, die zerlegen wir wieder in ihre Einzelteile. Das wäre das Ziel.
Genau, und die können wir genauso wie bislang aus fossilen Rohstoffen, können wir dann aus diesen Bausteinen wieder neue Kunststoffe formen. Und das ist eine Kreislaufführung, die funktioniert, und es würde auch helfen, den ein oder anderen Rohöleinsatz zu minimieren, indem ich ja dann diese Stoffe als Rohstoffe benutze.
Das EU-Parlament hat nun gesagt, das beste Plastik sei das, das gar nicht erst Abfall wird, und deshalb will es die Produktion und den Verkauf von Einwegplastikgeschirr, Trinkbecher, Trinkhalmen und so weiter verbieten. Das müsste Ihnen doch zusagen, dann haben Sie kein Entsorgungsproblem in diesem Fall mehr.
Ja und nein. Ich glaube, die Sensibilität muss erzeugt werden, dass die Kunststoffabfälle nicht in der Umwelt landen. Aber ob Verbote der richtige Weg sind, da haben wir natürlich als Industrie unsere Bedenken. Erst recht, wo für bestimmte Anwendungen noch nicht klar ist, ob der Umstieg auf Alternativen wirklich jetzt für die Umwelt besser ist oder ob die als Alternativen dann vorgeschlagenen Produkte vielleicht unterm Strich letztendlich nicht schädlich sind. Wir haben ein Beispiel, an dem das, glaube ich, klar wird, bei der Kunststofftüte, die auch niemand haben will, die wir auch nicht allzu häufig umsetzen müssen. Aber die Papiertüte ist nach vielen Untersuchungen auch der Umweltverbände und der Umweltbehörden ökologisch nicht vorteilhafter. Insofern müssen wir aufpassen, dass wir nicht die falschen Anreize setzen, indem wir was verbieten und dann hinterher vielleicht ein größeres Problem haben.
Aber ganz generell, ein Produkt herzustellen, das ich nur einmal kurz benutze und danach ist es Müll, das kann doch nicht der Sinn der Sache sein.
Wenn wir uns eine Verpackung angucken, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, was der Sinn einer Verpackung ist. Das Lebensmittel zu schützen beim Transport. Wir haben Funktionen mittlerweile in der Verpackung, die in unserer Gesellschaft wichtig werden, in zunehmenden Singlehaushalt, Wiederverschließbarkeit, Portionierbarkeit. Das alles stellt eine Verpackung sicher. Wo wir nur drauf gucken müssen, ist, dass es letztendlich dann geordnet verwertet und recycelt wird, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir als Industrie mit begleiten müssen, wo wir aber auch den Handel brauchen, wo wir die Recycler brauchen, aber wo wir auch den Verbraucher mitnehmen müssen, der letztendlich nachher entscheidet, was passiert mit dem Produkt.
Und was ist mit den Mikroplastikteilchen, die in Kosmetika oder in Zahnpasta extra eingebaut werden, die wir uns auf die Haut schmieren oder mit der Zahnpasta gleich in den Mund? Könnte man darauf nicht wenigstens mal verzichten, solange wir nicht wissen, was das für uns und die Umwelt wirklich bedeutet?
Das ist natürlich eine Fragestellung, die eher von den Kosmetikherstellern zu beantworten ist. Aber es gibt klare Signale, gerade die deutschen Kosmetik-, Wasch- und Reinigungsmittelhersteller haben mit diesem Prozess schon lange begonnen und sind schon sehr weit fortgeschritten. Große Teile, Zahnpasta ist ein Beispiel, dort gibt es kein Mikroplastik mehr. Und in weiteren Anwendungen entwickelt man nach und nach Alternativprodukte, was nicht so leicht ist. Wenn ich jetzt anstelle von einem inerten Kunststoff ein Naturprodukt in diese Cremes hineinpacken muss, muss ich es auch wieder konservieren. Das sind vielfältige Prozesse, die die Kosmetikindustrie momentan sich vorgenommen hat und das weiterentwickelt.
Rüdiger Baunemann, der Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland. Recht herzlichen Dank. Das Plastik in mir, Neues aus der Kunststoffwelt, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus dem berühmten Buch Mythen des Alltags des französischen Philosophen Roland Barthes aus dem Jahr 1957.
Plastik ist nicht nur eine Substanz, es ist die Idee ihrer unendlichen Transformation. Es ist die sichtbar gemachte Allgegenwart. Übrigens ist es gerade deshalb ein wunderbarer Stoff. Ein Wunder ist immer eine plötzliche Transformation der Natur. Von diesem Staunen bleibt das Plastik durch und durch geprägt. Es ist weniger Objekt als Spur einer Bewegung. Und da diese Bewegung hier fast unendlich ist und die ursprünglichen Kristalle in eine Vielzahl immer erstaunlicherer Gegenstände verwandelt, ist Plastik im Grunde ein Schauspiel, das entziffert werden muss, das seiner Endprodukte. Von jeder endgültigen Form aus betrachtet, Koffer, Bürste, Autokarosserie, Spielzeug, Stoff, Röhre, Schüssel oder Papier, stellt sich die rohe Materie dem Geist fortwährend als Rebus dar. Man kann daraus ebenso gut Eimer wie Schmuckstücke formen, daher ein ständiges Erstaunen, das Träumen des Menschen vor dem Wuchern der Materie, vor den Verbindungen, die er zwischen der Einzahl des Ursprungs und der Vielzahl der Wirkungen entdeckt. Dieses Erstaunen ist übrigens ein freudiges, weil der Mensch am Ausmaß dieser Verwandlungen seine Macht ermisst und weil der Weg, den das Plastik dabei nimmt, ihm das beglückende Gefühl verleiht, virtuos durch die Natur zu gleiten.
Inzwischen ist das Plastik in der Natur angekommen. Das war Roland Barthes aus dem Jahr 1957. Ocean Plastics Lab heißt eine weltweite Wanderausstellung, die jetzt in Berlin zu sehen ist und die in 4 Abteilungen anschaulich das Problem des Plastikmülls in den Weltmeeren aufzeigt. 100 Millionen Tonnen Plastikmüll treiben derzeit in den Meeren, zum Teil in riesigen Strudeln, und es kommen jedes Jahr rund 20 Millionen Tonnen dazu, während die schon vorhandenen Plastikteile langsam zerrieben werden und sich überall ablagern. Auf dem Meeresboden entsteht derzeit ein Horizont aus Plastik. Horizonte nennen die Bodenforscher die Sedimentablagerungen in den Böden. Peter Kaiser aus Berlin.
Ich stehe gerade vor einem Mikroskop. In dem Mikroskop sind 2 Sandproben. Die kann ich eben hin und her schieben. Die eine Sandprobe ist aus Kiel, also aus Deutschland. Die andere ist von den Osterinseln. Und hier sieht man schon auf den ersten Blick, dass auf den Osterinseln viel mehr Plastik ist als in Kiel. Aber man muss eben durch das Mikroskop gucken.
Da sieht man dann, die Osterinselprobe ist voll von kleinsten bunten Plastikteilchen. Der eigentliche Sand wirkt wie eine Beigabe. Die Wanderausstellung Ocean Plastic Lab hat zum ersten Mal in Deutschland angedockt, in Berlin am Schiffbauer Damm nahe des Bahnhofs Friedrichstraße. 4 Schiffscontainer stehen auf einem Ponton am Spreeufer. Alle Behälter sind offen. Darin Videobildschirme, Mikroskope, Tafeln, etliche interaktive Elemente.
Container 1 ist so der emotionale Einstieg. Wir haben hier diese riesen Müllinstallation draußen. Okay, dem Besucher klarzumachen, das ist tatsächlich da. Das landet irgendwo am Meer. Und das ist auch tatsächlich von Hawaii gesammelt worden.
Mitarbeiterin Nathalie rüttelt an den Müllsäcken, die am ersten Container hängen. Unmengen Flaschen klappern, etliche Fischernetze und Stühle rappeln, Undefinierbares aus Plastik quietscht.
Man sieht ein paar Fakten über Plastik, also zum Beispiel, dass nur 9% von allem Plastik, das produziert wurde, recycelt wurde, oder dass fast 42% von dem ganzen Plastik, das je produziert wurde, für Verpackungen genutzt wird.
Meeresbiologin Julia Schnetzer vom Konsortium Deutsche Meeresforschung lieferte den wissenschaftlichen Background zum Ocean Plastic Lab. Mehr als 50 rund um den Globus verteilte Wissenschaftsinstitute haben sich an der Ausstellung mit Artefakten, aufgezeichneten Videos oder Schauexperimenten beteiligt. Begonnen hat das alles vor 3 Jahren.
2015 in Elmau haben die G7 sich zusammengesetzt und sich verabredet, dass es eine Kampagne geben muss.
Die Kampagne ist ein Ergebnis des G7-Gipfels im Juni 2015 auf Schloss Elmau. Erstmals wurde dort der Plastikmüll in den Ozeanen als Herausforderung anerkannt. Waren damals die Hintergründe des Problems noch unerforscht, so habe sich nun einiges getan, sagt Martin Fisbeck. Er ist Meeresforscher am Kieler Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Wir gehen davon aus, dass ungefähr 80% durch Landeinträge kommt und ungefähr 20% durch Handel auf dem Meer, sagen wir Fischerei und vielleicht Schifffahrt eine Rolle spielen.
Es sei unrealistisch, das Plastik einfach aus dem Meer holen zu wollen, sagt der Professor, weil es ökonomisch nicht sinnvoll sei.
Man kann am Land die Müllwirtschaft umstellen, das machen wir in Deutschland teilweise ganz gut. Man kann die großen Stücke an Flussmündungen abfangen, dort würden wir ein Abfangen noch für vernünftig halten. Aber am Ende geht es eigentlich um Vermeidungsstrategien.
Welche Auswirkungen Plastik, das zum Teil in Jahrhunderten verrottet, auf die marine Umwelt hat und letztlich dann auch auf uns Menschen, wird im 4. und letzten Container beleuchtet.
Im letzten Container, wir wollen ja nicht nur deprimierend sein, geht es auch um Lösungen. Und es gibt natürlich nicht eine einzige Lösung, sondern es muss mehrere Lösungen geben.
Diese Lösungen erhält der Besucher im letzten Container per Video von Wissenschaftlern rund um den Globus. Die Wanderausstellung Ocean Plastic Lab zog in Washington mehr als 20 30.000 Besucher in nur 2 Wochen an. In Paris fanden in nur 10 Tagen 9.000 Besucher den Weg zu den 4 Containern. In Berlin war der Andrang am ersten Tag ebenfalls enorm.
Eine der Forscherinnen, die erforschen, was das Plastik im Meer verursacht und was es dort macht, ist Angela Köhler, Leiterin der Forschungsgruppe Zellbiologie und Toxikologie von Meeresorganismen am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben untersucht, wo überall sich Mikroplastik im Meer findet und was es mit den Meerestieren macht, die die winzigen Plastikpartikel aufnehmen. Wir haben nun gehört, dass Bartenwale, die sich von Plankton ernähren, also Kleinstkrebsen, die schwimmen an der Meeresoberfläche, Mikroplastik statt der kleinen Krebse aus dem Meerwasser filtern und am Ende verhungern, weil ihr Magen voller unverdaulichem Plastik ist. Wir haben gehört, dass das Plastik sich inzwischen im Meereis der Antarktis und der Arktis findet. Ist das wirklich so ubiquitär und hat dann auch am Ende für manche Tiere tödliche Auswirkungen?
Ja, das müssen wir leider sagen, dass sich jetzt aus den aktuellen Untersuchungen herausstellt, dass wir überall Mikroplastik und auch Plastik finden, das ja dann abgebaut wird zu Mikroplastik. Das ist natürlich fatal, was aber tödliche Auswirkungen auf die größeren Organismen hat, sind die großen Plastikteile, die sich in den Mägen ansammeln und dort dem Tier simulieren, dass es eigentlich satt ist. Wir haben zum Beispiel auch weitreichende Befunde an Sturmvögeln, die massenhaft an unseren Küsten verhungern, dadurch, dass sie eben größere Plastikteile auch fressen.
Nun haben Sie sich auch um kleinere Meerestiere gekümmert, die Mikroplastik aus dem Wasser aufnehmen. Das sind ja die, die dann von den größeren gefressen werden, also am Anfang der Nahrungskette stehen. Um Meerasseln, also Krebse, kleine Krebse und um Muscheln, vorwiegend um Muscheln. Was passiert, wenn die Mikroplastik aufnehmen?
Ja, wir haben Experimente durchgeführt an Muscheln, die Sie ja auch beim Italiener essen können.
Also Miesmuscheln.
Und Miesmuscheln, richtig. Und haben die exponiert, wie wir sagen, im Glasbecken mit High-Density-Polyethylen. Das ist ein sehr weit verbreiteter Kunststoff in einer Größenklasse von Größe 0 bis 80 Mikrometern. Das heißt also relativ kleine Partikel. Was wir beobachtet haben, ist, dass diese Partikel über die Kiemen hineingefiltert werden und sich dann in einem Organ, das der menschlichen Leber ähnlich ist, in der Funktion anreichern. Und was für uns besonders spannend war, ist, dass diese Plastikteilchen tatsächlich von den Zellen dieses leberartigen Organs aufgenommen werden.
Was machen die da? Ich meine, das ist ja eine furchtbare Vorstellung, wenn ich mir vorstellen würde, in meiner Leber befinden sich Mikroplastikteilchen.
Ja, es ist so, dass offensichtlich das Organ diese Plastikteilchen mit Nahrung verwechselt. Und bei der Muschel ist es so, dass dieses Organ, das in Schläuchen aufgebaut ist, auch gleichzeitig die Nahrung aufnimmt und dann verstoffwechselt. Das heißt, die Partikelchen können in die Zellen eindringen und reichern sich dort in Zellorganellen an. Das sind sogenannte Mülleimer der Zelle. Und warten da dort, bis die Zelle den Versuch macht, diese Fremdpartikel wieder loszuwerden, sobald sie gemerkt hat, dass sie damit eigentlich nichts anfangen kann.
Und merkt sie das und wird sie wieder los?
Ja, sie wird sie wieder los. Und zwar schiebt sie sie raus an dem anderen Pol der Zelle und schmeißt sie quasi raus. Nur im Umgebungsgewebe werden dann die Blutzellen wach und erkennen, ach, da kommt was Fremdes, was wir nicht mögen, und bilden große Aggregate, in denen dann diese Plastikpartikel wieder angesammelt werden. Das sind sogenannte Fresszellen des Blutes.
Das heißt, es ist eine Entzündung.
Das Endresultat ist eine Entzündung, aber in unseren Versuchen über 3 Tage haben wir dann auch festgestellt, dass diese Fresszellen eingekapselt werden von Bindegewebe und sogenannte Granulome bilden. Das heißt, es sind gutartige Tumoren.
Oh, ja. Haben wir irgendeine Ahnung, wie das dann weitergeht, was die Organismen, was wir vielleicht auch, die Menschen am Ende damit anstellen, wenn sowas in die Zellen gelangt?
Wir finden jetzt, wenn wir die Literatur studieren, viele Ähnlichkeiten in diesen Entzündungsreaktionen, wie wir sie bei Asbestosis schon bemerkt haben.
Woran man sterben kann, wie wir wissen.
Unter Umständen eben sterben kann, richtig, ja. Da deswegen begrüße ich das natürlich außerordentlich, dass sich die Humanmedizin jetzt endlich mal um dieses Problem kümmert. Und wenn es auch nur anfängliche Experimente sind oder Studien sind, auch um die Wirkung bei Menschen kümmert.
Können die von Ihnen lernen, die Mediziner jetzt zum Beispiel aus Österreich, die sich um die ersten 8 Menschen gekümmert haben, bei denen sie das mal getestet haben, was das Mikroplastik eigentlich bei uns macht oder ob überhaupt welches da ist?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil die Zellen bei uns Wirbeltieren, wir sind ja alle Wirbel- und Säugetiere, identisch gebaut sind, sodass man durchaus Rückschlüsse auf den Menschen ziehen kann. Genauso wie wir umgekehrt ungeheuer viel natürlich aus der Humanmedizin lernen.
Heißt das am Ende, da werden noch viele wissenschaftliche Erkenntnisse auf uns zukommen, die uns die Auswirkungen vielleicht nach und nach aufzeigen werden, die das Mikroplastik hat?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, es gibt schon gute Beispiele aus der Humanmedizin, von denen man viel lernen kann. Zum Beispiel eben diesen bekannten Fall der Asbestosis, aber auch die gesamte Forschung, die ja existiert über Nanopartikel und die Wirkung von Nanopartikeln im Menschen. Denn Nanostrukturen oder Nanobeads werden ja auch benutzt, um Medikamente im Menschen an den Ort ihrer Wirkung zu transportieren.
Höre ich jetzt so raus, wir wüssten eigentlich schon mehr, als wir vorgeben zu wissen?
Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive man auf das Problem guckt. Ja, man könnte schon Schlüsse ziehen, wenn man diese Literatur genau studiert.
Und dann käme man zu welchem Schluss Ihrer Meinung nach?
Naja, man weiß, dass es große Unverträglichkeiten gibt, dieser Nanopartikel. Man weiß auch, dass sie Entzündungen auslösen. Ist es fraglich, ob man diese Studien direkt auf Mikroplastik übertragen kann.
Aber wenn es dann am Ende sich herausstellt, dann hat es fatale Folgen.
Ja, also ich werde auch ein bisschen vorsichtig. Also ich als Wissenschaftler muss ich immer sagen, dass man die Experimente oder die Expositionswege beachten muss. Wenn Sie jetzt so eine Studie machen, um Medikamente oder die Verträglichkeit von Nanopartikeln zu testen, machen Sie natürlich einen ganz anderen Versuch, als wenn Sie jetzt einen Menschen betrachtet, der im täglichen Leben Partikel aufnimmt in wahrscheinlich sehr geringen Konzentrationen. Das muss man halt prüfen. Darüber ist überhaupt nichts bekannt.
Angela Köhler, Leiterin der Forschungsgruppe Zellbiologie und Toxikologie von Meeresorganismen am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Und wir machen jetzt einen großen Sprung um die ganze Welt, nämlich nach Singapur. Dort erreichen wir Professor Stefan Pflugmacher-Lima, Ökotoxikologe an der Universität, nein, nicht dort, sondern in Helsinki. Guten Tag.
Guten Tag nach Deutschland.
Wir reden immer gerne zuerst von den Tieren. Das haben wir jetzt auch in diesem Fall gemacht, wenn wir auf der Suche nach Gefahren sind, die uns selber drohen könnten aus der Umwelt. Das ist verständlich, weil wir selber Tiere sind. Zu unserer Nahrung gehören aber auch Pflanzen und zu der Nahrung der Tiere, die wir am Ende auch essen, auch. Sie haben nun untersucht, ob auch die Pflanzen unter den Mikroplastikteilchen leiden, mit denen wir die Umwelt belasten. Mit welchem Ergebnis?
Nun, Pflanzen stehen ja auch relativ am Anfang der Nahrungskette und sind sowohl für die Tiere als auch für den Menschen eine wichtige Sache. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, es ist auch wichtig zu sehen, ob diese Mikroplastikpartikel auf Pflanzen einen Effekt haben. Und dafür haben wir verschiedene terrestrische Pflanzen hergenommen, die Keimung, die Größe untersucht und da eben daneben auch aquatische Pflanzen und auch hier wiederum Keimung und Wachstum untersucht, wenn diese mit Mikroplastik in Berührung kommen.
Und das Ergebnis war?
Nun, das Ergebnis war, dass wir bei den terrestrischen Pflanzen eine deutliche Inhibierung der Keimung sehen. Die Pflanzen bleiben wesentlich kleiner als ohne Mikroplastik, wobei wir hier dieses Mikroplastik in die Erde mit eingearbeitet haben. Und bei den Wasserpflanzen war es sehr ähnlich. Die sind kleiner gewesen. Man konnte auch sehen, dass sich das Mikroplastik auf die Blattoberfläche ablagert und dann möglicherweise eben da als Filter wirkt und ja, vielleicht eine Inhibierung der Photosynthese macht, was wir aber noch messen müssten oder was wir noch untersuchen müssen. Aber sie werden von den Pflanzen jetzt höchst unwahrscheinlich aufgenommen. Ja, das heißt also, dieses Ablagern auf der Oberfläche und dann eben Substanzen, die aus dem Plastik herausliefen, herauskommen, sind eher die Sachen, die für den Effekt verantwortlich sind.
Wenn die Mikroplastikpartikelchen sich auf die Pflanzen ablagern, ist es dann wie ein Sonnenfilter, sodass die nicht mehr richtig Chlorophyll bilden können und nicht mehr richtig mit dem Sonnenlicht umgehen können?
Das kann man sich so ähnlich vorstellen. Das ist was wir in naher Zukunft noch mal anschauen werden, inwieweit die Photosynthese inhibiert ist durch eben so eine Schutzschicht in Anführungsstrichen oder so eine Schicht auf der Pflanzenoberfläche. Allerdings trifft das für die terrestrischen Pflanzen, die wir untersucht haben, weniger zu, weil da war das Plastik ja direkt in der Erde mit eingearbeitet.
Und hauptsächlich aber das, was Sie herausgefunden haben, ist ein Effekt über die Schadstoffe, die aus den Mikroplastikteilchen heraus diffundieren oder an denen angelagert sind.
Genau, das ist exakt das, was wir eben sehen. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir denken, das ist es auch, weil das Plastikpartikel per se, was wir im Labor verwenden, was sicher auch Frau Köhler verwendet hat, das sind ja Modellsysteme. Das sind runde, sphärische, kleine Plastikpartikel, die man kaufen kann mittlerweile. Und das ist neues Plastik. Das hat eigentlich wenig mit dem zu tun, was man dann hier so seit Jahrzehnten im Wasser findet oder auch im Boden findet. Das sind neue Partikel, die frisch hergestellt worden sind, da wo eben Substanzen wie Nonylphenol oder Bisphenol A oder andere Plastikinhaltsstoffe mit Sicherheit eben ausdünsten und dann vielleicht eben für den Effekt verantwortlich sind. Ansonsten können wir es uns wenigstens bei den Pflanzen nicht anders vorstellen.
Aber wir wissen es nicht so genau, haben Sie, entnehme ich jetzt einfach Ihrer Rede.
Wir wissen es noch nicht so genau. Wir sind dabei, eben die ganzen Untersuchungen zu machen, was ja auch ein bisschen dauert, gerade bei den Pflanzen. Und wir versuchen eben jetzt auch die chemische Analytik nachzuschieben, wo wir eben dieses Plastik erstmal ausleachen, auswaschen im Prinzip und diese Waschflüssigkeit dann eben mit bestimmten Chromatographiemethoden, mit Massenspektrometrie eben analysieren auf die Substanzen, die wir dann dort drin finden. Ich glaube, das Hauptproblem bei diesen ganzen Experimenten derzeit ist, dass wir eben diese Modelle verwenden. Wir verwenden ja kein Mikroplastik, was wir in der Umwelt gefunden haben oder was wir dort finden, sondern wir verwenden künstlich hergestelltes Mikroplastik. Und ob die Experimente dann, egal ob das Tier oder Pflanze sind, so gänzlich übertragbar sind, das müssen wir eben noch zeigen und beweisen.
Professor Stefan Pflugmacher-Lima, den wir in Singapur erreicht haben. Er ist Ökotoxikologe an der Universität Helsinki. Das Plastik in mir, Neues aus der Kunststoffwelt, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Weiter geht es mit Roland Barthes, Plastik aus den Mythen des Alltags.
Doch dieser Erfolg hat seinen Preis. Er besteht darin, dass Plastik zur Bewegung sublimiert, kaum noch als Substanz existiert. Seine Beschaffenheit ist negativ. Weder hart noch tief, muss es sich trotz seiner praktischen Vorzüge mit einer neutralen Substanzeigenschaft begnügen, der Haltbarkeit. Einem Zustand, der nichts weiter bedeutet, als dass es nicht nachgibt. In der poetischen Ordnung der großen Substanzen hat dieses Material einen undankbaren Platz, verloren zwischen der Dehnbarkeit von Gummi und der kategorischen Härte von Metall. Es verkörpert keines der echten Hervorbringungen des Mineralienreichs, Schaum, Fasern, Schichten. Es ist eine geronnene Substanz, welchen Zustand es auch annimmt. Das Plastik behält ein flockiges Aussehen, etwas Trübes, Sämiges und Erstarrtes, eine Unfähigkeit, jemals die triumphale Glätte der Natur zu erreichen. Doch am verräterischsten ist der hohle und zugleich nichtssagende Ton, den es von sich gibt. Sein Geräusch ist vernichtend, wie auch die Farben, denn es scheint nur die chemischsten unter ihnen binden zu können, gelb, rot, grün.
80% des Plastikmülls in den Meeren wird über die Flüsse von Land dorthin gebracht, haben wir gehört. 20% stammt von der Schifffahrt. Wenn da was über Bord geht oder auf See entsorgt wird, wenn Fender abreißen und Bojen und wenn von der Fischerei die Plastiknetze reißen oder die Fischkisten brechen. Das Hauptproblem entsteht aber an Land, wie das Plastik selbst ja auch. Leider gelangt das Plastik aber auch mit Gütesiegel in die Umwelt. Über die Bioerde aus dem Gartencenter zum Beispiel oder den Kompost, den Gartenbaubetriebe und Landwirte bei Kompostwerken kaufen. Das ist dann das leider mit Plastik verseuchte Ende einer Produktionskette, die einmal eine sehr gute Idee war. Die Sammlung von Bioabfällen aus den Haushalten.
Tonnenweise übelriechender Biomüll aus Lübeck und Umgebung landet hier bei den Lübecker Entsorgungsbetrieben. Eierschalen, Obstreste, Kaffeesatz, aber eben nicht nur. Mitarbeiter Manfred Rehberg beobachtet mit Helm und Atemschutzmaske, was der Schaufelbagger in der Halle auftürmt. Und was er sieht, stinkt ihm gewaltig.
Wenn man sich das mal genau anguckt, dann sieht man eine ganze Menge Plastiktüten da drin. Und die sind am Ende das Problem. Und die Schwierigkeit ist, dass wir die im gesamten Produktionsprozess nicht vollständig entfernt kriegen.
Dabei soll aus diesem Biomüll mal wertvoller Kompost werden, der als Dünger im Handel oder auf den Feldern der Bauern landet. Zweimal wird der Müll gesiebt, um das Plastik auszusortieren. Dieser Aufwand kostet allein in Schleswig-Holstein Millionen, schätzt Manfred Rehberg. Trotzdem findet man am Ende im Kompost jede Menge Plastikfetzen.
Also wesentliche Teile kriegen wir entfernt, aber eben nicht alles. Und das muss der Anspruch sein.
Schätzungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck zufolge landen in etwa jeder zweiten Biotonne Glas, Zigaretten und vor allem Plastik. Gerade die Kunststofftüten sind ein großes Problem. Damit der Kompost sauberer wird, starten 23 Entsorger aus Norddeutschland die Kampagne Wir für Bio. Mit Flyern und Plakaten wollen sie darüber aufklären, dass Plastik nicht in die braune Tonne gehört. Auch keine sogenannten Bioplastiktüten, sagt Manfred Rehberg. Denn auch sie würden zum Teil Erdöl enthalten, könnten schmelzen und so Vergärungsanlagen verkleben. Zudem bräuchten sie zu lange, bis sie abgebaut würden. Die Entsorger stehen unter Druck. Im Juli gelten verschärfte Vorgaben für das wichtige Gütesiegel für Kompost. Plastikteilchen dürfen dann nur noch knapp 0,2% des Gesamtgewichts ausmachen, sagt Manfred Rehberg.
Wir sind bei 0,16%, aber damit erfüllen wir gerade so die Qualitätskriterien der Gütesicherung. Also die Gütesicherung ist nochmal einen ganzen Zacken schärfer als das, was der Gesetzgeber von uns verlangt. Aber auch mit dem Material haben wir Diskussionen mit den Landwirten.
Mit Heinrich Röttger zum Beispiel. Er hat seine Zuckerrüben mit dem Kompost der Lübecker Entsorgungsbetriebe gedüngt und kann nicht glauben, was er seitdem auf seinem Acker findet.
Ach nee, hier, gucken Sie mal, hier, da wieder ein Plastikteil vom Joghurtbecher oder was. Das hat doch hier wirklich nichts verloren. Und hier wieder, blau, 3 Zentimeter groß. Wenn hier jetzt die Pflanze drauf trifft, die verhungert, die kann nicht weiter wachsen. Also es geht gar nicht.
Ole Eggers vom Umweltverband BUND in Schleswig-Holstein geht davon aus, dass die im Plastik enthaltenen Weichmacher zudem Mikroorganismen und Tieren im Boden schaden und die Fruchtbarkeit der Böden dadurch massiv leidet. Kleine Mikroplastikteilchen werden über den Regen in Flüsse und Meere gespült, reichern sich mit Schadstoffen an, werden von Fischen gefressen und könnten so wieder auf unseren Tellern landen. Landwirt Heinrich Röttger ist klar, den Kompost der Entsorgungsbetriebe will er künftig nicht mehr haben.
Also ich kann diesen Kompost nicht mehr einsetzen. Als ich das gemerkt habe, habe ich angerufen bei den EBL und sie haben das dann weggeholt. Ich hatte aber leider schon ein ganzes Teil ausgestreut. Ja, das habe ich jetzt hier im Acker und es wird sicherlich der Boden damit zurechtkommen, weil das nicht so sehr viel ist, aber da darf auf keinen Fall noch was dazukommen.
Sauberer Kompost ist möglich, sagt Manfred Rehberg von den Lübecker Entsorgungsbetrieben. Man müsse einfach den Biomüll ohne Tüte ausleeren, Zeitungspapier oder eine Papiertüte benutzen.
Astrid Wulff über den Plastikmüll im Kompost am Beispiel Schleswig-Holstein. Professor Andreas Fahrt, Chemiker am Fachbereich Medical and Life Sciences der Hochschule Furtwangen, bekannt geworden durch seinen Marathon-Schwimmeinsatz den ganz gesamten Rhein hinunter und über das Buch Reines Wasser. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwing.
Ihnen geht es um den Gewässerschutz. Darauf machen Sie mit Ihren Schwimmaktionen und Probeentnahmen aufmerksam. Sie forschen aber auch an Mikroplastik, das ja nicht nur in den Gewässern schwimmt, wie wir eben gehört haben, sondern auch in den Böden steckt. Nun ist das Mikroplastik nicht nur selbst, wie gehört, ein Material, das vielleicht Schadstoffe ausdünstet. Es lagern sich, so viel ist inzwischen auch bekannt, gerne langlebige Schadstoffe, die längst schon in der Umwelt sind, an diesem Mikroplastik an. Heißt das, die Partikel wirken doppelt toxisch?
Die wirken doppelt toxisch, kommt auf den Mikroplastik an, auf das Kunststoff. Weichmacher haben Sie angesprochen. Kunststoff besteht nicht nur aus dem Polymer. Das sind viele Additive mit im Spiel. Die Weichmacher, UV-Stabilisatoren, Flammschutzmittel in vielen Kunststoffen, Pigmente, um den Kunststoff anzufärben. Auch Schwarzpigmente aus Ruß gewonnen, die dann wieder polyaromatische Kohlenwasserstoffe enthalten. Damit wird natürlich einiges an Schadstoffen über das Mikroplastik eingetragen. Wie wir jetzt wissen, auch in den Körper, weil wir scheiden das Mikroplastik auch wieder aus, wie unlängst gehört. Mhm. Das ist eigentlich eine beruhigende Nachricht, dass wir es wieder ausscheiden. Es wäre viel beunruhigender, wenn die Wissenschaftler in Wien kein Mikroplastik in den Fäkalien gefunden hätte.
Das stimmt.
Dann würden wir es nämlich im Körper behalten und der Körper hätte länger Zeit, diese angelagerten Schadstoffe wieder zu desorbieren, die dann in unser Fettgewebe eventuell eingelagert werden und uns dann über diesen trojanischen Pferdeffekt, quasi will ich ihn mal nennen, und selbst vergiften über das Mikroplastik.
Nun wissen wir ja noch nicht so genau. Wir wissen ja nur, wir scheiden da offenbar was aus, aber wir wissen ja nicht, wie lange das bei uns bleibt und so weiter. Nun ist Ihr innerer, ich sag das mal, und äußerer Auftrag ja der Gewässerschutz. Bekommen wir das Mikroplastik aus den Gewässern irgendwie wieder heraus? Es gibt ja das Plastiksammelschiff des jungen niederländischen Erfinders, über den wir auch schon berichtet haben, das gerade vor Kalifornien ausprobiert wird. Das sammelt große Teile ein. Was machen wir mit dem Mikroplastik?
Da haben wir leider keine Chance. Da können wir nur warten, bis es schwer wird und absinkt und dann als Sediment auf den Meeresböden landet. Dazwischen wird es von Meereslebewesen aufgenommen. Wir sprechen ja auch von über 99% von der Missing Plastic. Also wir finden eigentlich nur 1% von dem Plastikmüll, den wir freisetzen, von diesen 8 bis 12 Millionen Tonnen jährlich. Mhm. Und der Rest, ja, wo ist der? Der ist in der Arktis. Im arktischen Eis eingeschlossen, der ist im Sediment wahrscheinlich und der ist unterwegs in Meereslebewesen, in Muscheln, Fischen und so weiter, weil sie ja nicht unterscheiden können zwischen Plankton und den Mikroplastikteilchen.
Und
wir haben vorhin ja auch noch ein schönes Problem angesprochen mit dem Plastik auf den Äckern, aber das ist eigentlich nicht das Hauptproblem des Mikroplastiks in Gewässern. Ich habe unlängst auch den Tennessee River untersucht. Dort gibt es keine Bioabfälle auf den Feldern, in dem Plastikmaterial auch geschreddert wird, eingepackte Obst wieder zu verwerten, sondern da kommt die Mikroplastikmenge, das sind immerhin 18.000 Partikel pro Kubikmeter, im Rhein war das nur 200. Und es ging ein großer Aufschrei in den USA durch die Medien, wo kommt denn die große Mikroplastikmenge her, in einem der artenreichsten Flüsse in Nordamerika, im Tennessee River. Und ja, die ganzen Müllabfälle, Plastikmüllabfälle werden leider in den Südstaaten auch noch nicht getrennt, die gehen alle in Landfill. Deponie.
Vorstellt,
500 Millionen Trinkhalme pro Tag, nur als ein Beispiel des Plastikaufkommens. Und Sie haben selber gesagt, auch in Böden wird Makroplastik zu Mikroplastik zersetzt und mit UV-Strahlung unterstützt. Und Mikroorganismen tun ihren Teil dazu bei. Der Kunststoff wird spröde, zerbröselt, wird immer kleiner und wird dann über den Regen auch über Oberflächengewässer eingetragen in die Flüsse. Das ist eigentlich eine Hauptquelle, dass Makroplastik sich schneller als wir denken zu Mikroplastik umsetzt. Das sehen wir vor unserer Haustür schon, wenn wir uns an den Flüssen bewegen, spazieren gehen und die Ausbeute unserer Hochwässer dann an den Büschen Säumungen sehen und die dann mal genauer angucken. Auch in einem Mikroskop, da fehlt da schon einiges an diesen Plastiktüten. Und das ist das, was dann schon als Mikroplastik sich verbreitet hat im Gewässer.
Wir haben mal ganz am Anfang der Sendung gehört von einem Vertreter der Kunststoffindustrie, dass die versuchen, das Problem irgendwie ein Rezept zu finden, wie man das aus der Umwelt raushält. Jetzt haben wir es aber in der Umwelt. Wenn wir das Mikroplastik nicht einsammeln können, dann haben wir trotzdem etwas gelernt über das Mikroplastik, nämlich, dass es die Eigenschaft hat, auch langlebige organische Schadstoffe, die in der Umwelt schon sich befinden, in den Gewässern sich befinden, an sich anzulagern. Können wir Mikroplastik vielleicht benutzen, um die Schadstoffe aus den Gewässern herauszuholen?
Ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Auf der einen Seite beklagen wir diese Anlagerung der Schadstoffe, die wir dann aufnehmen über das Mikroplastik. Und wenn Mikroplastik diese tollen Eigenschaften hat, dass oberflächenaktive Substanzen sich gerne an Mikroplastik anlagert, dann können wir das Plastik, die Plastikmüllabfälle vielleicht nutzen, indem wir sie kontrolliert zerkleinern. Die Oberfläche vielleicht durch ein chemisches Verfahren, nasschemisch vielleicht noch vergrößern, ähnlich solche Gehirnoberflächen schafft, keine glatten Sphärenpartikel, dann lagert sich noch deutlich mehr an. Da gibt es schon einige Studien, die gezeigt haben, welche Schadstoffe sich da bevorzugt anlagern. Da sind Weichmacher mit dabei, da ist DDT mit dabei, da sind polyaromatische Kohlenwasserstoffe dabei, die lagern sich gerne an. Da ist der Verteilungskoeffizient, geht bis zu 1 Million mal mehr Schadstoffe lagern sich an den Mikroplastik an, als im Wasser verbleiben. Das zeigt ja schon, dass man das vielleicht einsetzen kann, dieses Material, um belastete Abwässer zu reinigen. Und dann kann man das Kunststoff immer noch verbrennen. Da hat er zumindest noch eine Funktion gehabt, hat dadurch eine Wertigkeit bekommen und man würde ihn nicht unsachgemäß in der Natur entfernen oder sich dem entledigen oder entsorgen, wie es so schön heißt, wobei das Entsorgen ja hier falsch gebraucht ist, der Begriff, weil die Sorge beginnt ja erst durch das Verklappen des Kunststoffmülls in der Natur, dem sogenannten Littering, was wir tunlichst vermeiden sollten.
Professor Andreas Fahrt, Chemiker am Fachbereich Medical and Life Sciences der Hochschule Furtwangen, recht herzlichen Dank.
Das Plastik ist eine Substanz für den Haushalt. Es ist die erste magische Materie, die sich damit begnügt, prosaisch zu sein. Doch sie tut es gerade deshalb, weil diese Prosaik die triumphale Rechtfertigung ihrer Existenz ist. Zum ersten Mal zieht das Künstlerische aufs Gewöhnliche, nicht auf das Seltene. Und zugleich ändert sich die angestammte Funktion der Natur. Sie ist nicht mehr die Idee, die reine Substanz, die es wiederzufinden oder nachzuahmen gilt. Eine künstliche Materie, ein Kunststoff, reicher als alle natürlichen Vorkommen der Welt, wird an ihre Stelle treten und sogar die Erfindung der Formen bestimmen. Ein Luxusobjekt ist immer erdhaft, erinnert stets auf kostbare Weise an seinen mineralischen oder animalischen Ursprung. Plastik geht ganz in seinem Gebrauch auf. Im Grenzfall wird man Gegenstände erfinden, allein aus dem Vergnügen, sie zu verwenden. Die Hierarchie der Substanzen ist abgeschafft. Eine einzige ersetzt sie alle. Die ganze Welt kann plastifiziert werden. Auch das Leben selbst. Denn angeblich beginnt man bereits, Aorten aus Plastik herzustellen.
Roland Barthes, 1957. Und wir gehen jetzt 2018 mal plastikfrei einkaufen.
Ich bin jetzt in Darmstadt in Martinsviertel und kaufe bei Unverpackt ein und treffe mich hier mit Bettina Will, die Inhaberin.
Vielen Dank. So, hallo.
Hallo, Frau Will. Ein schöner Laden ist das. Viele Holztische und typisch für Unverpackt-Läden die ganzen Behälter mit den Hülsenfrüchten. Wie viele Produkte verkaufen Sie hier?
Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile an die 500 Produkte.
Ich will jetzt auch was einkaufen, ein bisschen Pasta. Ich habe aber gar nichts dabei. Was mache ich denn jetzt?
Entweder kann man hier Gläser erwerben oder wir haben Papiertüten.
Wunderbar, da benutze ich doch mal eine Papiertüte. Ungefähr für 200 Gramm Pasta.
Also bei uns gibt es ja keine genaue Grammzahl. Bei uns ist es hier eine Schätzaufgabe ungefähr, ne?
Also ich gucke einfach, was ich denke, was ich brauche, auf Augenmaß.
Genau, wir machen das ganz einfach. Ich halte die Tüte drunter und Sie sagen Stopp. Wir können jetzt an der Waage mal wiegen, wie viel Sie haben. 270, das sieht doch gut aus.
Nehme ich. So, eigentlich hätte ich ja gerne Tomaten aus der Dose. Haben Sie die?
In der Dose habe ich nicht. Alternativ habe ich im Glas. Das sind pürierte Tomaten und werde ich demnächst auch in einem Pfandglas bekommen.
Ja, wir sind jetzt mal hier im Lager. Reis, Hafer, Mehlprodukte, wie kommen die hier bei Ihnen an?
Das meiste kommt so, in Papiersäcken, aber es gibt leider noch keine plastikfreie Lieferkette. Wobei man auch sagen muss, durch die großen Gebinde werden trotzdem im Vergleich zu kleinen 500-Gramm-Päckchen kiloweise Plastik gespart.
Haben Sie Fleisch?
Nein, die Hygieneauflagen, die sind viel zu groß. Ich sehe, dass die Metzger riesengroße Probleme haben, das Fleisch oder die Wurstware in Tupperdosen zu verpacken. Es darf halt keine Kontaminierung stattfinden.
Früher ist ja auch keiner gestorben.
Nee.
Jetzt gibt es hier natürlich nicht nur Lebensmittel, sondern es gibt Waschmittel, Putzmittel, die stehen hier in großen Plastikbehältern.
Ja, leider. Aber wir haben ein Rundschreiben bekommen von dem Lieferant, dass sie dran sind, das zu ändern.
Das heißt, die Händler denken um.
Da sich die Unverpackt-Szene weiter bewegt, muss man sich als Lieferant auch anpassen.
Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sachen einkaufen. Vielen Dank.
Gerne.
Nina Michalk war einkaufen bei Unverpackt in Darmstadt in einem Bio-Supermarkt, der versucht, möglichst alle Produkte ohne Umverpackung und vor allem ohne Plastik anzubieten. Gelingt nicht ganz, noch nicht, wie gehört. Professor Michael Braungart, Chemiker und Verfahrenstechniker, Leiter der EPA Umweltforschung in Hamburg und Wirtschaftsprofessor in Rotterdam. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben immer gesagt, wenn chemische Stoffe zu Umweltschadstoffen werden, dann sind sie Ausgeburt einer schlechten Chemie. Wir sprechen über den über die ganze Welt verteilten Plastikmüll und das ebenso ubiquitäre Mikroplastik, das längst zum Problem geworden ist, selbst als Schadstoff und als Sammelstoff für andere Schadstoffe. Gibt es eine Kunststoffchemie, die nicht zum Müll wird und kein Umweltproblem?
Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir auch sehen, dass Plastik zwar zum einen die Pest des Jahrtausends ist, aber zum anderen, dass man es nicht dämonisiert, denn es hat ganz viele sinnvolle Anwendungen. Zum Beispiel habe ich leider den Tod eines 5-jährigen Mädchens erleben müssen, was sich den Hals aufgeschnitten hat mit einer Glasflasche. Oder in Hamburg allein verunglücken über 200 Kinder jedes Jahr und schneiden sich mit Glasscherben schwer, sodass sie also, da gibt es durchaus gute Gründe für Plastik. Aber das bestehende Plastik ist natürlich extrem primitiv. Wenn es Abfall wird, dann hat es einfach ein Qualitätsproblem. Wir haben zum Beispiel eine Eiscreme-Verpackung entwickelt, die besteht aus Plastik. Und zwar, dieser Kunststoff ist nur eine Folie, wenn das Eis gefroren ist. Wenn ich es herausnehme, baut es sich innerhalb von 2 Stunden ab. Und bei Raumtemperatur ist es eine Flüssigkeit und sie enthält Samen von seltenen Blumen, sodass ich durch das Wegwerfen zur Artenvielfalt beitrage. Also Materialien können nützlich sein. Ich habe selbst ein Buch geschrieben auf Plastik, weil es eigentlich doch eine Gemeinheit ist, die Bäume zu zerkleinern, um daraus ein Brei zu machen. Man kann eine Plastikfolie nehmen, da kann man eine Zeitung drauf drucken, kann die Druckfarbe wieder auswaschen, wieder einsetzen, kann die Plastikfolie einschmelzen und kann sie praktisch 400-500 Mal für denselben Zweck nutzen. Das heißt, das ist viel sinnvoller als Papier und ist kein Downcycling, sondern ein echtes Recycling. Also es gäbe auch vor allem auch Kunststoffe für den technischen Bereich, als technische Nährstoffe. Im Moment enthält eine Waschmaschine etwa 150 billige Kunststoffe. Man könnte, wenn man die Waschmaschine nur als Dienstleistung abgibt, also nur 3000 Mal waschen, dann könnte man diese Waschmaschine nur mit 5 Kunststoffen machen, die man mindestens 500 Mal wieder einsetzen kann.
Das heißt, Sie unterscheiden zwischen primitiven Kunststoffen, die dann zerfallen und Müll werden, und Kunststoffen, die man gut recyceln kann.
Ja, also Kunststoffe, die entweder, wenn sie verschleißen, so wie Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, die müssen so sein, dass sie die Biosphäre unterstützen, dass sie in biologische Systeme gehen können. Dann werden die Plankton selber und reichern und unterstützen damit die Nahrungskette, aber dafür müssen sie gestaltet werden. Oder Kunststoffe, die eben in technische Bereiche gehen, ich verbrauche ja die Waschmaschine nicht, ich nutze sie ja nur, diese müssen so gemacht, dass sie in die Technosphäre gehen. Aber wir haben leider durch die ganzen Umweltkatastrophen, die Firma Höchst war eigentlich das Schlimmste davon, weil dort über ein halbes Jahr 1986 der Rhein nicht geschützt werden konnte von giftigsten Chemikalien, die extrem krebserzeugend waren. Davon haben wir eine ganze Generation durch Seveso, durch Bhopal an guten Naturwissenschaftlern verloren. Und wenn wir jetzt Plastik...
Weil keiner mehr Chemiker werden wollte.
Ja, klar. Ja. Es gab nie Numerus Clausus. Wir haben alle genommen, die wir irgendwie kriegen konnten. Und das heißt, es hat sich das Bestehende nicht fortentwickelt. Es sind die gleichen primitiven Plastiksorten wie das PVC. Wie man so dumm sein kann, einen Kunststoff zu machen, wenn der verbrennt, entsteht aus 1 Kilo 2 Kilo konzentrierte Salzsäure. Oder beispielsweise wie Kunststoffe, die eben in der Tat zerfallen, die hochstabilisiert werden müssen. Und davon, wie man 900 Additive für Polypropylen verwendet, damit ist mit Recycling gar nicht zu machen. Wir sind auf dem Stand der frühen 60er Jahre stehen geblieben, was die Chemie angeht. Und gleichzeitig hat sich die Produktion von 1980 auf der Welt bis heute verzehnfacht. Also es wird heute 10-mal mehr Plastik hergestellt als 1980.
Das heißt, wir brauchen eine völlig neue Plastikchemie. Wir müssen neues Plastik entwickeln.
Ja, und die Silikone sind das Übelste übrigens dabei. Ich habe gerade Backformen untersucht. Dort ist das nicht ein Teil, sondern dieses Zeug geht als Flüssigkeit und Gas heraus. So eine Silikonbackform verliert etwa 5 Gramm pro Kilo. Und das esse ich dann mit dem Muffin mit davon. Das messe ich noch gar nicht als Mikroplastik. Also die Silikone sind die übelsten Kunststoffe, die wir da insgesamt im Moment haben. Und das ist völlig üblich. Oder natürlich die Teflonpfanne. Es gibt nach wie vor keine Anti-Stick-Pfanne, die nicht ich nachher mit esse dabei. Und das sind hochgiftige Substanzen. Das Plastikproblem ist noch viel umfassender. Zum Beispiel die Stabilisatoren, damit das Papier sich nicht zersetzt. Eine Serviette, davon ist ein Nassfestigkeitsstabilisator. Ein Kreuzfahrtschiff verliert etwa 3000 Servietten am Tag. Die bleiben ein halbes Jahr im Wasser, weil der Nassfestigkeitsstabilisator, auch das ist ein Plastik, sich dafür sorgt, dass das Papier sich nicht auflöst. So wie beim Tempotaschentuch, wo es 4 Jahre liegen bleibt in Österreich im Hochgebirge, weil es sich nicht abbaut durch die gleichen Stabilisatoren. Das heißt, in der Tat brauchen wir eine völlig neue Plastikchemie, wo wir aber Plastik durchaus als Chance auch sehen, als eine echte Möglichkeit. Da gehören zum Beispiel auch, was man finden. Ich finde in jeder Auster mindestens 1500 Plastikteile drin an Mikroplastik. Davon ist ein Drittel etwa Textilabrieb, weil die Polyester überhaupt nicht biologisch abbaubar sind. Man könnte aber auch PET, also das Polyester, biologisch abbaubar machen. Man kann es 8-mal im Kreislauf verwenden. Man macht auf alle Verpackungen ein Pfand und dann kann man alle Verpackungen zurückkriegen in den Supermarkt, kann daraus 8-mal wieder die gleiche Verpackungsqualität schaffen und schleust dann den Kunststoff aus und macht daraus Textil. Textilien. Diesen Kunststoff kann man dann biologisch abbaubar machen. Dann gibt es kein Plastikproblem.
Professor Michael Braungart, Chemiker und Verfahrenstechniker und Leiter der EPA Umweltforschung in Hamburg. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören in der ARD-App oder bei hr2.de.